Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Sie wollen frischen Wind in Sachen Softwareanbieter? Auf softwarevergleich.de können Sie schnell und einfach führende HR-Softwareanbieter miteinander vergleichen. Mit unserem brandneuen Softwarevergleich-Newsletter erhalten Sie exklusive Updates direkt in Ihr Postfach. Jetzt anmelden unter softwarevergleich.de/newsletter.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer 15. Folge Neues Lernen, der Podcast. Und dieses Mal steigen wir einfach mit drei Zahlen ein. Und worum es da eigentlich geht, das wird euch Christina später erzählen. Ich sag nur 7,1 Monate, 67.924 und 9 von 10 Unternehmen.
Und alle Zahlen haben was mit dem Fachkräftemangel in der IT-Branche zu tun. Und um jetzt den Spannungsbogen nicht allzu weit zu führen, würde ich auch direkt mal lösen. Es geht nämlich darum, dass das Institut der deutschen Wirtschaft im vergangenen Jahr genau 67.924 offene Stellen im IT-Bereich in Deutschland gezählt hat. Dann geht es um die 7,1 Monate. Das ist die durchschnittliche Dauer der Personalsuche im IT-Bereich. Diese Zahl stammt aus einer repräsentativen Umfrage vom Branchenverband Bitkom, genauso wie die dritte Zahl. 9 von 10 Unternehmen wünschen sich nämlich danach, dass die Politik die Fachkräfteeinwanderung stärker fördert, damit sie eben den Fachkräftemangel in der IT-Branche überwinden können.
Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, welchen Beitrag könnte jetzt Weiterbildung dazu leisten, um diesem IT-Fachkräftemangel entgegenzuwirken? Und dafür haben wir uns 4 Beispiele gesucht, die unterschiedliche Ansätze für diese Fragestellung haben. 2 davon ermöglichen den Quereinstieg in die IT-Branche und 2 weitere Beispiele richten sich direkt an IT-Spezialisten. Und eines davon denkt sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Und für jedes der 4 Beispiele haben wir heute einen Gast zum Podcast eingeladen, die euch ihr Programm jeweils vorstellen werden.
Unser erstes Beispiel ist die Schule 42, eine Programmierschule, wo alle Interessierten programmieren lernen können ohne Voraussetzung. Das Konzept kommt aus Frankreich. Insgesamt gibt es bereits 50 dieser 42 Schulen weltweit in 29 Ländern. In Deutschland haben wir 3 dieser Schulen, nämlich in Berlin, Wolfsburg und Heilbronn. Wir haben bereits in unserer Zeitschrift darüber berichtet und jetzt mit Janette Kalina gesprochen, die seit 3 Jahren als Operations Lead bei der Schule 42 in Wolfsburg tätig ist.
Wir haben keine formalen Zugangsvoraussetzungen. Man muss lediglich volljährig sein. Das heißt 18 Jahre alt. Wenn man 18 Jahre alt ist, dann kann man unsere Website besuchen, sich dort registrieren. Wenn man sich registriert hat, dann durchläuft man ein Online-Testverfahren. Das sind 2 Tests. Einmal ein Test zur Merkfähigkeit und einmal ein Test zum logischen Denken. Und wenn man diese beiden Tests erfolgreich durchlaufen hat, kann man sich für eine unserer PCNs anmelden. Das sind unsere 4-wöchigen Auswahlverfahren. Ein ganz, ganz intensives Bootcamp, wo es um Programmieren geht, aber auch ums Kennenlernen des Schulkonzepts. Und wenn man da dann wiederum durch ist, dann kann man sich zum Studium bei uns anmelden.
Und welche sind die Auswahlkriterien, nach denen ihr dann auswählen könnt, wer wirklich in die Schule 42 aufgenommen wird?
Wir haben eine ganze Reihe von Auswahlkriterien. Eins natürlich ganz zentral ist die Frage, kommen die Kandidaten und Kandidatinnen mit der Art von Projekten klar, die wir haben? Da geht es ganz klar um den Fortschritt beim Programmieren. Dann gibt es aber dazu ganz viele Auswahlkriterien, die insbesondere auf Soft Skills abzielen. Ein Aspekt, den wir beispielsweise bei uns an der Schule haben, ist der Peer Review. Jeder Code, der entwickelt wird, muss von einem Peer oder von mehreren Peers evaluiert werden. Das muss man tun, weil man sonst nicht weiterkommt. Dann haben wir viele Kriterien, die wirklich auf die Sozialkompetenz abzielen. Da können wir nicht allzu viel verraten, wie das genau funktioniert, aber wir haben wirklich viele Datenpunkte, die wir uns über die PCNs anschauen und dann auswählen. Die Menschen, die am besten programmieren können, sind nicht notwendigerweise die auch ausgewählt werden, sondern es wird wirklich ganz stark auf Teamwork geschaut und auf die Lernkurve. Auch Menschen, die noch nie mit Programmieren zu tun hatten, können da durchaus sehr gut dabei sein. Ein Wissensvorsprung in Sachen Programmieren führt nicht notwendigerweise dazu, dass man ausgewählt wird.
Und warum ist für euch die soziale Kompetenz auch so wichtig?
Softwareentwicklung In der Industrie ist ein wahnsinnig komplexes Unterfangen. Software wird nie von einzelnen Programmierern, Programmiererinnen programmiert, sondern immer von Teams. Und da geht es wirklich darum, gut zu dokumentieren, gut zu kommunizieren, im Team zusammenarbeiten, damit alle einzelnen Codebestandteile dann zu einem sinnvollen Produkt zusammengefügt werden können. Und das ist ein Grund für das Konzept der 42, die Erkenntnis, dass Softwareentwicklung nie eine Einzelkampfsportart ist, sondern immer Teamwork. Und da glauben wir, dass wir unsere Studierenden ganz gut auf das tatsächliche Leben dann im Berufsalltag vorbereiten können, wenn sie all diese Soft Skills bei uns erlernen.
Jetzt ist das eine Besondere an eurer Schule eben, dass es keine Eingangsvoraussetzungen gibt, außer dass man eben diese PISIN bestehen muss. Das andere Besondere liegt in eurem Lehrkonzept. Kannst du uns da nochmal mit reinnehmen? Also wie funktioniert Softwareentwicklung, IT-Lernen an der Schule 42?
Es gibt bei uns einen ganz fundamentalen Unterschied, insbesondere zur Universität. Wir haben bei uns keine Professorinnen und Professoren. Das heißt, es gibt keinerlei Lehrpersonal im eigentlichen Sinne, sondern wir führen unsere Lehre an der Schule nach dem Prinzip des Peer Learning durch. Die Peers, also die Studierenden, lernen voneinander. Wer auch immer schneller ist, vermittelt denen, die langsamer sind, sein Wissen. Und dann geht das so Hand in Hand. Das Lernen funktioniert ohne Lehrende. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das sehr gut funktioniert. Wir haben natürlich auch pädagogisches Personal. Das ist aber nicht dazu da, um das Programmieren zu vermitteln, sondern da geht es eher darum, Ansprechpartner und Ansprechpartnerin zu sein und den Studierenden dabei zu helfen, sich zu fokussieren, die anzustupsen hier und da, wie sie auf den Lösungsweg kommen können. Und so haben wir tatsächlich zwar Pädagogik, aber kein Lehrpersonal im eigentlichen Sinne.
Gibt es denn aber dann Lehrmittel, also irgendwelche Orientierungshilfen oder Projektcluster für die Studierenden, an denen sie sich so orientieren können?
Unsere Studierenden arbeiten mit dem sogenannten Intra. Das ist quasi das Lernbetriebssystem der 42. Da haben sie Zugriff auf Projekte. Für jedes Projekt gibt es ein Projektbriefing, so wie es im Berufsalltag auch wäre. Und dann geht es darum, zum Projektbriefing eine Lösung sich zu erarbeiten. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, bekommt man dafür Erfahrungspunkte. Man kann die nächsten Projekte, ich sag mal, unlocken wie in einem Videospiel und hangelt sich da von Kompetenz zu Kompetenz. Die Projekte ganz am Anfang sind natürlich sehr leicht im Vergleich, aber man baut dann Fähigkeiten aufeinander auf, um weitere komplexere Probleme dann lösen zu können.
Das heißt, ihr habt als Lernkomponenten und Formate des Peer-Learning und auch Gamification-Ansätze.
Genau, wir haben einen ganz starken Gamification-Ansatz sowohl im Curriculum selbst, in diesem Intrasystem, als auch dann tatsächlich in der Schule. Also bei uns gehört der Spaß an der Sache ganz klar mit dazu, damit die Leute auf Dauer dranbleiben. Wir haben aber auch ganz herkömmlich bei uns in der Schule tatsächlich auch eine Bibliothek. Da stehen richtige Papierbücher, da sitzen Studierende über Büchern und nutzen also auch herkömmliche Wege zum Wissenserwerb.
Wenn es jetzt eben kein so ganz klares Curriculum gibt und auch keine Vorlesung in dem Sinne mit Professorinnen und Professoren, wie sieht dann der Zeitplan aus von den Studierenden? Also wie lang sind die Studierenden bei euch, bis sie sozusagen ihren Abschluss erreichen können?
Wir versuchen sehr stark bereits am Anfang zu vermitteln, dass das Studium bei uns ein Vollzeitstudium ist. Das heißt, man sollte möglichst keine Haupttätigkeit daneben haben, sondern sich Vollzeit aufs Studium konzentrieren. Und dann dauert es im Schnitt 18 Monate. Wir hatten den schnellsten Studierenden bei uns, der innerhalb von 9 Monaten das sogenannte Core-Curriculum, also den Kern des Studiums, durchlaufen hat. Es gibt aber auch Leute, die brauchen länger als 18 Monate, wenn sie noch andere Themen dabei haben. Wir haben eine relativ hohe Anforderung an Selbstorganisation. Man muss wirklich fortlaufend schauen, dass man sich organisiert, dass man sein Studium plant, dass man schaut, wie man in den Projekten vorankommt. Aber wir bieten da auch eine gewisse Flexibilität. So kann man zum Beispiel das Studium bis zu 3-mal unterbrechen und eine sogenannte Freeze-Phase nehmen, wenn das Leben einem dazwischen kommt, wenn man sich um Angehörige kümmern muss, wenn man länger in den Urlaub will, wenn man zwischendurch eine Erwerbstätigkeit ausführen will. All diese Möglichkeiten haben wir.
Und welche Art von Abschluss erwerben die Studierenden bei euch?
Unsere Studierenden bekommen tatsächlich, weil wir keine akkreditierte Hochschule sind, keinen Abschluss im eigentlichen Sinne. Es gibt also kein Bachelor- oder Master-Zertifikat. Es gibt ein Teilnahmezertifikat mit einer Übersicht der Projekte, die man gemacht hat. Und die 42 mit 50 Schulen aktuell weltweit hat natürlich in den IT-Fachkreisen eine gewisse Reputation, sodass wir da glauben, dass die Menschen auch ohne Abschluss gute Erfolgsaussichten haben. Problematisch wird es überall da, wo wir zum Beispiel an den öffentlichen Dienst denken oder an tarifgebundene Unternehmen, die natürlich Schwierigkeiten haben, das in ihre Strukturen einzusortieren. Hier sind Unternehmen oder auch der öffentliche Dienst gefordert, Strukturen zu schaffen, wo das auch geht. Denn der Fachkräftemangel liegt bei der Industrie und im öffentlichen Dienst. Wir können das tun, auf unserer Seite, wenn es darum geht, die Menschen auszubilden. Wie die in die Unternehmen oder in die Organisationen kommen, das müssen wir dann zusammen entwickeln.
Gibt es denn für eure Studierenden auch Praxisphasen, in denen sie eben schon mal ihr Erlerntes anwenden können, Einblicke bekommen in Unternehmen oder sich nochmal spezialisieren können im Bereich IT? Oder ist es wirklich ein reines Vollzeitstudium, das daraus besteht, die Projekte bei euch zu absolvieren?
Den Praxisbezug gibt es im Prinzip während des gesamten Studiums. Wir sind als Verein gefördert von verschiedenen Unternehmen, die regelmäßig zu uns in die Schulen kommen und Einblick geben in Berufsalltag oder die Einblicke geben in Schwerpunktthemen. Und dazu gehört zu unserem Kernstudium auch ein verpflichtendes Praktikum, wo die Studierenden dann 4 bis 6 Monate in ein Unternehmen oder in eine Organisation gehen und da ein Praktikum machen. Das heißt, es hat so ein bisschen den Charakter fast von einem dualen Studium. Das heißt, der Praxisbezug ist wirklich die ganze Zeit da und mündet dann am Ende in ein verpflichtendes Praktikum, was häufig dazu führt, dass die Praktikanten und Praktikantinnen dann direkt eingestellt werden, weil sie gut in die Organisation passen und gut ausgebildet sind.
Auch in unserem zweiten Beispiel geht es um eine Weiterbildung für Quereinsteiger in die IT-Branche. Wir haben Dalia Das eingeladen. Sie hat 2018 das Unternehmen Neue Fische School and Pool for Digital Talent gegründet. Und seither bietet sie eben 3-monatige Bootcamps an, die den Teilnehmenden den Einstieg, den direkten Arbeitseinstieg in die IT-Branche ermöglichen. Wir hören mal ins Gespräch rein. Sie erläutert nämlich nicht nur den Namen, sondern natürlich auch das gesamte Konzept ihres Angebots.
Ja, wir haben es ja in Deutschland mit einem sehr großen Fachkräftemangel in der IT zu tun. Der Pool ist einfach leer an Talenten und wir haben einfach gesagt, dann machen wir doch neue Fische für den leergefischten IT-Personalteich. Und so ist der Name einfach dann entstanden.
Welchen Köder werft ihr denn aus, um diese neuen Fische an die Angel zu kriegen?
Ja, der Köder ist ganz einfach. Das ist die Aussicht auf den Einstieg in einen super spannenden Job im Tech-Umfeld, der oftmals viel Flexibilität bietet, Homeoffice-Möglichkeiten in einem modernen Arbeitsumfeld. Und eben die Sicherheit, dass man mit den neuen Skills, die man dann bei uns erwirbt, auch nie wieder Sorge tragen muss, dass man nicht im Job ist.
Und welche Fische beißen denn da an?
Ja, das finde ich mega spannend, weil das sind völlig unterschiedliche Menschen und es macht mir auch so viel Spaß, mit denen dann zu arbeiten. Das sind zum einen Absolventen, die gut ausgebildet von Universitäten kommen, aber etwas studiert haben, was nicht so eindeutig in den Job führt. Und die machen sich dann natürlich Gedanken, wo sie denn tatsächlich in den Beruf einsteigen wollen. Und da kommen viele auf IT und Tech. Und die bewerben sich dann bei uns, weil ein zweites Studium wollen die in der Regel nicht absolvieren, nachvollziehbarerweise. Wir haben auch Karrierewechsler, Career Changes, die einfach nach 5 bis 8 Jahren Berufserfahrung im Projektmanagement, im Marketing, aber auch in Ausbildungsberufen wie Verkäufer oder auch die Ergotherapeutin den Umstieg wagen wollen, weil sie sagen, ich möchte mich einfach nochmal verändern. Ich habe in meinem Umfeld gesehen, dass die Menschen, die diese technischen Skills beherrschen, einfach noch stärker nachgefragt sind. Das ist ein anderes Arbeiten, als ich das aus meinem Job heraus kenne. Und da möchte ich hin. Und dann sind wir eben auch für diese Menschen ein Weg. Insgesamt ist zu sagen, dass sich gerade auch Frauen für den Einstieg über uns interessieren, weil die oftmals durchaus technikaffin waren und ein Interesse gehabt hätten, auch schon in jüngeren Jahren in die Branche einzusteigen, für die aber so das klassische IT-Studium dann doch sehr abschreckend war. Da gibt es halt auch wenig Role Models und Vorbilder, sodass man vielleicht auch erst später den Mut fasst, umzusteigen und dann eben gerne über uns.
Das heißt, das sind also alles echte Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen mit dem Interesse natürlich an IT. Was müssen die denn noch mitbringen an Zulassungsvoraussetzungen für die Weiterbildung?
Also zum einen ist Motivation und Durchhaltevermögen so ein ganz generisches Kriterium und die Fähigkeit und die Willingness to learn, sage ich immer, also einfach sich selbst weiterzubilden, da Gas zu geben, wirklich das zu wollen, weil unsere Programme schon sehr intensiv sind, aber dafür im Gegenzug auch in sehr kurzer Zeit den Umstieg ermöglichen. Und dann haben wir nochmal Voraussetzungen, die je nach Programm variieren. Wir können zum Beispiel auch nicht zaubern, wir können nicht einen Data Scientist in 3 Monaten berufseinstiegsfähig ausbilden, wenn der nicht schon, der Mensch dahinter schon zum Beispiel quantitativ studiert hat, in der Regel dann doch auch über einen Masterabschluss verfügt und irgendwelche Vorkenntnisse in Naturwissenschaften oder sowas mitbringt, weil er diese Methoden, die er dort gelernt hat, dann hier mitbringt und wir ihn dann technisch fit machen für das, was als Data Scientist dann noch in der Job Description steht. So, das testen wir alles ab auch. Deswegen gibt es ein Auswahlverfahren, wo wir wirklich ein schönes Interview führen, wo wir Menschen auch beraten, welches unserer Programme dann das Richtige sein könnte. Wir geben dann zusätzlich noch eine Hausaufgabe mit, weil wir es wichtig finden, Menschen auch nahezubringen, womit sie dann in der Zukunft zu tun haben, um einfach zu gucken, hey, macht das wirklich Spaß, wenn ich mich eine Woche oder ein paar Tage damit beschäftige? Mag ich dieses Knobeln? Mag ich solche Aufgaben? Und erst dann findet tatsächlich das Onboarding in eins unserer Programme statt, weil wir wollen weder einem Interessenten oder dann einem Teilnehmer erst im Kurs die Möglichkeit geben, herauszufinden, dass es nicht das Richtige ist. Und uns wollen wir das natürlich auch ersparen, dass wir sozusagen dann im Laufe der Kurse ausschulen müssen, weil da abgebrochen wird.
Ihr nennt ja eure Weiterbildung auch Bootcamp. Das symbolisiert ja auch schon, da geht es durchaus mit Drill vielleicht sogar zu. Ist das so? Oder geht es halt vor allen Dingen, habt ihr das als Bootcamp auch bezeichnet, weil man eben sagen muss, in 3 Monaten das zu schaffen, ist halt echt einfach auch eine Herausforderung.
Genau, also gedrillt ist eigentlich gar nicht bei uns. Wir sind kein Military Bootcamp. Bootcamp nur deshalb, weil wir wirklich in kurzer Zeit sehr viel erreichen. Es gibt ja auch im Fitnessbereich die High-Intensive-Intervalltrainings. Die schaffen einfach in kurzer Zeit viel. Und das wollen wir eben auch. Das macht unsere Programme auch so attraktiv für die Bewerbenden, weil sie eben nicht viel Zeit brauchen. Aber man muss sich dann auch reinhängen. Man muss auch mal damit leben können, dass etwas nicht auf Anhieb funktioniert und trotzdem die Motivation nicht verlieren und sich trotzdem durchbeißen. Und deswegen trifft das Bootcamp trotzdem ganz gut, auch wenn wir hier ohne Anschreien und durch den Sand krabbeln auskommen.
Aber dann beschreibt doch mal, wie eure Lernmethode aussieht. Was genau wird denen denn wie vermittelt?
Genau, ich glaube, dass das uns ausmacht, sind 2 Dinge oder 3 eigentlich sogar. Einmal ist es das Auswahlverfahren. Das heißt, man landet immer in einer sehr spannenden Gruppe mit gleichgerichtet arbeitenden Menschen, die ja alle das eine Ziel haben, nämlich da einzusteigen, woraufhin wir ausbilden. Das zweite ist, dass wir ein Curriculum verfasst haben oder mehrere, die sich tatsächlich an der Arbeit im Job orientieren, die also eher fokussiert darauf sind, auf das, was man tatsächlich tun können muss, wenn man durchstartet, und weniger auf die theoretischen Ansätze dahinter. Und damit unterscheiden wir uns dann eben auch im großen Teil von Universitäten, die eben erstmal die Theorie vermitteln. So, das Machen wir natürlich auch, aber eher an der Anwendung dran. Man arbeitet bei uns dann eben in kleinen Gruppen. 15 Menschen studieren in der Regel zusammen, überwiegend online live, ab und zu aber auch auf dem Campus. Und genau, und wir hangeln uns dann auch über die Grundlagen bis hin ins Fortgeschrittene. Am Ende macht jeder noch ein einmonatiges Gesellenstück, die Abschlussarbeit sozusagen dessen, was man gelernt hat, auch praktisch umgesetzt. Und vermittelt wird dieser Weg des Lernens von Menschen, die tatsächlich Berufserfahrung als Entwickler oder Entwicklerinnen oder als Data Scientisten, als Teamleads in den Bereichen hatten, weil die eben besser wissen als ein klassischer Dozent, wie die Arbeit hinterher auch aussieht und es dann eben auch so vermitteln können, inklusive der Tools, da legen wir auch drauf Wert, inklusive der Tools, die dann im Berufsleben auch benutzt werden. Genau, das macht die 3 Monate aus und das ist natürlich sehr viel, aber eben auch sehr zielgerichtet dann auf den Einstieg in den neuen Job ausgerichtet.
Hauptziel ist ja schon die Vermittlung des Fachwissens, wenn ich das so richtig verstanden habe, oder setzt ihr dann auch noch Module, wo irgendwelche Soft Skills vermittelt werden, irgendwie Teamarbeit ist ja inzwischen auch total wichtig in der IT. Gibt es da auch dazu was oder ist es wirklich die reine IT-Wissensvermittlung?
Nee, es ist eben genau nicht die IT-Wissensvermittlung. Es ist das Arbeiten im Team in einem Umfeld, wie man später auch wiederfinden würde, wenn man in den Job geht. Das ist genau eben, uns geht es um das Können. Aha. Einmal fachlich das zu können, also zum Beispiel die Programmiersprache dann auch schreiben zu können. Ja, nicht nur irgendwie mal gehört zu haben, sondern tatsächlich Code zu programmieren. Und es geht uns darum, dass wie man diesen Code dann auch anwendet, wie entsteht das Produkt, wie arbeitet man im Team zusammen, dass man das einfach lebt. Deswegen teilen wir dann die Gruppe von 15 Leuten auch gerne in kleinere Gruppen auf, damit mal im Team gearbeitet wird. Wir finden diese Art der Vorbereitung auf den Job zielführender, als jetzt theoretisch über gute Teamarbeit zu sprechen.
Wir haben euch versprochen am Anfang, dass wir euch 2 Weiterbildungsstrategien zeigen für den IT-Markt. Und eine davon haben wir jetzt zweifach abgehandelt, nämlich den Quereinstieg. Und jetzt kommen wir zum zweiten Ansatz, nämlich Angebote, die sich direkt an IT-Professionals richten. Das erste Programm aus diesem Bereich kommt von der Haufe-Akademie, die nämlich ein neues Programm aufgenommen hat namens Skillit. Und Geschäftsführer Jörg Schmidt, der seit 2014 in der Geschäftsführung der Haufe Akademie ist und den Bereich Kompetenz für Fach- und Führungskräfte verantwortet, hat uns im Gespräch erklärt, warum sie das Programm gerade jetzt auf den Markt genommen haben und was genau dahinter steckt.
Ja, wir sind jetzt seit knapp einem Monat draußen mit Skillit und dahinter steht ein eigenes Weiterbildungsprogramm für IT-Professionals. Und das ist ja ein Thema, was wir jetzt speziell für diese Expertenzielgruppe in der Haufe Akademie so noch nicht bedient haben. So, und wir sind hierzu eine Kooperation mit einem echten Spezialisten für diese Zielgruppe aus der Schweiz, Digicomp, eingegangen und können jetzt unseren Kunden deren Produkte bei uns anbieten. Und das sind rund 100, 110 Produkte zu Themen, ja, wie Technologien der wichtigsten Anbieter, also Microsoft, AWS, Atlassian, daneben aber auch VMware oder IT-Security-Themen und ebenso Service- und Projektmanagement-Themen, die ITler vorbereiten auf eben anerkannte Zertifizierung, wie beispielsweise ITIL.
Das heißt, wenn du sagst, richtet sich an Professionals und Experten, geht es jetzt nicht um den Quereinstieg, sondern darum, sich in speziellen Themen nochmal weiterbilden zu können als IT-Fachkraft.
Also Gedanke war tatsächlich, auch das haben wir anfangs lange diskutiert und sind zum Ergebnis gekommen, wir wollen tatsächlich diesen IT-Professionals, Experten einen eigenen Heimathafen, bildlich gesprochen, geben, der ja, also kleine Submarke neben unserem Standardprogramm steht. Und diesem Standardprogramm bedienen wir ja mittlerweile so ziemlich alle nur denkbaren betrieblichen Funktionen mit Trainings, Weiterbildung etc. So, und wir haben jetzt eben durch die Kooperation mit Digicom die Möglichkeit, in diesen Markt reinzukommen. Wir haben schon lange darüber nachgedacht, in diese Zielgruppe vorzustoßen, haben es aber immer wieder gelassen tatsächlich, weil in der Vergangenheit die Marktzutrittshürden speziell waren und höher waren. Ja. Also zum einen gibt es natürlich viele Platzhirsche in dem Segment. Zum anderen brauchte es in der Vergangenheit zumindest auch viele technische Besonderheiten, wie beispielsweise PC-Labore früher mal. Ja, und dann braucht man natürlich auch heute noch entsprechende Akkreditierungen von den wichtigen Technologieanbietern.
Wenn wir es dann quasi positiv drehen und sagen, warum war genau jetzt der Zeitpunkt, dieses Programm eben anzunehmen, dann ist es, du hattest gesagt, weniger Hürden als vielleicht früher und auch dieser extreme Bedarf an Fachkräften.
Genau. Also früher hat man ja IT so als Branche gesehen. Ne? Da war IT eher ein Segment oder auch eine separierte Einheit in Unternehmen. Mittlerweile muss man ja sagen, im Grunde genommen ist jedes Unternehmen ein Tech-Unternehmen. Und IT und Technologie sind längst selbstverständlich auch in Business-Funktionen, Business-Einheiten, ob das jetzt Marketing, Vertrieb ist, überall wird IT-Kompetenz gebraucht. Und man kann das heute nicht mehr, auch diese Zielgruppe nicht mehr so streng separieren. Ja. Dennoch wollen wir auch eine Durchgängigkeit schaffen für Leute, die im Grunde genommen aus dem Anwenderbereich kommen. Ja, wie ich, wie wir, ja, die in unserem normalen Programm in ihren Themenbereichen eben IT-Anwenderschulungen finden. Das tun sie jetzt schon lange, also das bieten wir schon lange an. Aber wenn dieselben Leute sich weiterqualifizieren wollen in Richtung tatsächlicher Experten und Professionals, dann finden sie eben das entsprechende Angebot und das Skillit.
Und welche Formate bietet ihr dafür? Also sind es vorwiegend digitale Formate oder auch Präsenzschulungen?
Im Moment sind es in Skillit, also nicht im normalen Programm, sondern in Skillit selbst, Live-Online-Schulungen mit Digicom zusammen. Wir haben aber vor, das Programm auch selbst durch eigene Produkte auszuweiten, die das Digicom-Programm ergänzen. Ja. Und da ist es durchaus denkbar, dass wir auch klassisch in Präsenzformaten dann auch Angebote machen, Termine machen.
Und was wären das zum Beispiel für Programme, mit denen ihr das Ganze noch erweitern könntet? Wo seht ihr da noch Möglichkeiten?
Also wir arbeiten schon dran. Wir sind gerade dabei, eine Qualifizierung zu machen für Leute, die sich mit KI-Engineering beschäftigen. Mhm. Also das ist natürlich auch ein Themenspektrum, was ja gerade riesig wächst. Und das nehmen wir uns natürlich ganz besonders vor. Ja, daneben gibt es aber durchaus auch Themen, die so im bisherigen bestehenden Katalog nicht drin sind, die klassische Programmier-Skriptsprachen betreffen, wie PHP, Python oder Java. Und auch das sind Themen, die wir wahrscheinlich auch ergänzen werden. Ja. Aber gerade das Thema KI, Einsatz von KI, Integration von KI-Lösungen in Unternehmen, das sind Felder, da wollen wir natürlich gerne mit auch Vorreiterprodukten in den Markt gehen.
Und mal ganz konkret, also melden sich da eher einzelne Professionals an, die eben sagen, ich möchte mich in der und der Kompetenz irgendwie weiterbilden, oder sind es Unternehmen, die ihre IT-Spezialisten dann zu einer Weiterbildung schicken?
Wir glauben beides tatsächlich. Okay. Also wir sind ja jetzt gerade mal 3-4 Wochen draußen mit dem Programm. Wir haben einen ganz tollen Start bisher hingelegt. Wir haben auch tatsächlich auch schon erste Inhouse-Anfragen von Unternehmen. Ja, und das ist ja auch das Modell, was wir in unserem klassischen Programm anbieten, dass wir alles, was wir in unserem offenen Katalog haben für Einzelkunden, genauso ausliefern und auch konfigurieren können, speziell auf die Bedarfe von Unternehmen und deren Teams beispielsweise. Also beides haben wir vor zu tun.
Okay. Und du hattest schon gesagt, im Moment sind es eben noch so Live-Online-Trainings. Es soll aber auch vielleicht noch Präsenztrainings geben. So allgemein aus eurer Erfahrung, wie lernen denn IT-Fachkräfte? Eher so eigenverantwortlich, klischeehaft für sich oder durchaus auch im Team und eben vor Ort?
Also ich glaube, man kann schon sagen, dass Leute, die sich mit IT beschäftigen, auch eher eine höhere Affinität haben zu digitalen Lernlösungen. So, ja. Was wir aber auch feststellen, oder zumindest mal jetzt auch von den Kollegen bei Digicomp hören, ist, dass auch dieser Zielgruppe es genauso wichtig ist, sich mit anderen auszutauschen, mit Gleichgesinnten Erfahrungen auszutauschen, sich zu treffen, ob online oder in Präsenz. Das heißt, auch da, und deswegen ist das Programm auch in den Formaten so strukturiert, es sind synchrone Live-Online-Veranstaltungen. Auch da scheint es so zu sein, dass sich die Zielgruppe ITler nicht besonders abhebt von unseren übrigen. Ja, wo wir halt auch feststellen, Mensch, die Menschen haben, selbst wenn sie es nicht unbedingt alles in Präsenz brauchen, im Seminarraum brauchen, ziehen schon auch einen großen Wert aus dem tatsächlichen Live-Treffen mit anderen, ja, um eben auch Erfahrungen auszutauschen, um Fragen zu stellen zu können, um mit dem Trainer zu interagieren etc. Das heißt, also da würde ich jetzt gar nicht so eine Trennung ziehen zwischen IT-Lern und Nicht-IT-Lern, wobei ich gleichzeitig darauf hinweise, was ich eben gesagt habe, für mich ist das gar nicht mehr so scharf zu trennen. Also
jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Wenn ihr euch an Professionals richtet, dann könnt ihr ja quasi nicht das Fachkräfteproblem per se lösen, also eben Menschen zu ITlern machen, die noch keine sind und noch mehr ITler sozusagen ausbilden, sondern die es schon gibt, einfach mit noch mehr Kompetenz irgendwie ausstatten. Das heißt, das ist schon eher euer Ziel.
Ja, darin sehen wir einfach auch eine zwingende Notwendigkeit. Das stellen wir bei uns ja selber fest. Also wir stellen fest, wir brauchen viel mehr Entwickler, als wir extern rekrutieren können. Und es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als die Ressourcen, die wir schon haben, weiterzuentwickeln, auch zu spezialisieren. Und so geht es in Unternehmen auch. Also der Engpass im Bereich Fachkompetenz und ganz speziell IT-Fachkompetenz ist aus meiner Sicht einer der größten Wachstumsengpässe oder Bremsen, die wir heute haben und die wahrscheinlich auch noch zunehmen wird, womöglich. Und wir wollen halt dabei helfen, den Unternehmen dabei helfen, diese Engpässe aufzulösen.
Kommen wir von so einem großen Akademieprogramm zu einem kleineren Unternehmen, das sich auch an IT-Spezialistinnen und Spezialisten wendet. Wir haben euch ja vorhin am Podcast Beginn schon gesagt, 9 von 10 Unternehmen wünschen es sich, dass die Fachkräfteeinwanderung gestärkt werden würde, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Mit Camsol hat unser ehemaliger Haufe-Kollege Tobias Braun eine Idee umgesetzt, bei der IT-Spezialisten im Ausland, genauer gesagt in Kamerun, angeworben werden und dann nicht unbedingt in Deutschland oder nach Deutschland geholt werden, aber in deutschen IT-Projekten mitarbeiten. Und denen bietet er auch noch eine Weiterbildung. Auf welche Skills er bei der Weiterbildung Wert legt und wie genau es eigentlich zu der Idee von Camsol kam, was genau hinter dem Programm steckt, erzählt er uns.
Wir haben schon 2017 angefangen, soziale Arbeit in Kamerun durchzuführen. Das ist familiär begründet. Ich habe eine Adoptivschwester aus Kamerun und über die Jahre haben wir einfach gelernt, dass Charity wichtig ist, aber nicht die notwendigen Perspektiven schafft, die die jungen Leute haben wollen und brauchen. Und im Austausch mit den Talenten an den Universitäten, mit den IT-Fachkräften in Projekten konnten wir immer mehr sehen, dass die jungen Menschen Perspektive wollen, Arbeit wollen und nicht Charity. Also hatten wir letztes Jahr den Sprung gewagt und sind rausgegangen aus der Charity rein in die Solidarität und unterstützen auf Augenhöhe, indem wir im Social Entrepreneurship Chancen schaffen und Talente fördern.
Und diese Talente, wie findet ihr die? Wie werbt ihr die an? Wo kommen die her? Sind die schon ausgebildete IT-Fachkräfte? Wie genau können wir uns das vorstellen?
Das ist tatsächlich relativ einfach. Es gibt insgesamt 80.000 IT-Studenten in Kamerun aktuell. Es ist ein französisches Universitätssystem und es gibt keine Wirtschaft im Land, die IT-Fachkräfte breit einsetzen kann, weswegen wir anfangs über die Universitäten einfach junge Talente angesprochen haben und über die Zeit dann einen sehr guten Ruf uns erarbeiten konnten. Wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen, wir arbeiten auf Augenhöhe, wir fördern die Talente, wir arbeiten in multinationalen Teams zusammen in den Projekten, ohne hier klassisches Outsourcing zu betreiben, und das das hat sehr schnell dazu geführt, dass wir hunderte von Bewerbungen bekommen haben. Und das spricht sich rum durch Fußballmannschaften, durch Basketball, durch Chor, durch alle sozialen Aktivitäten, die wir vor Ort fördern.
Und noch eine kurze Frage, nur um das klarzuziehen. Ihr stellt die bei euch im Unternehmen an. Also ihr seid jetzt kein IT-Fachkräftevermittler in dem Sinne. Ziel ist schon, die bei euch anzustellen, dass sie bei euch an Projekten arbeiten.
Korrekt, wir verstehen uns selber als Brücke. Das heißt, wir haben eine Entität in Kamerun, über den die Talente angestellt sind, dort dann auch die normalen Vorteile eines Arbeitsvertrags genießen, die leider nicht normal sind in der Welt, so wie wir es in Deutschland kennen, und werden dort gefördert. Allerdings wollen wir auch eine Brücke bleiben, weswegen wir immer wieder Success Stories schreiben mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wenn ein Talent dann auch gewachsen ist, gelernt hat, in Projekten Fuß gefasst hat, dann sind gerade ITler häufig unersetzbar für die Kunden. Es wird zum Teil der Projektstruktur, der Unternehmenskultur, und dann machen wir auch unterstützen dann auch in der Migration, unterstützen dann auch in der Zusammenarbeit vor Ort und im Ankommen, weil das ist ganz wichtig. Erfolgreiche Migration bedingt auch immer ein Ankommen, ein Willkommen heißen, sodass danach die Talente auch langfristig erfolgreich sein können in ihrer Karriere, und da ist uns das Miteinander wichtiger als das Gegeneinander und nur wir.
Jetzt hast du schon mehrfach die Projekte angesprochen, in denen die IT-Fachkräfte dann eingebunden werden. Kannst du uns da mal einen Überblick geben, welche Art von Projekte sind es eigentlich?
Sehr gerne. Wir arbeiten nur mit Kunden zusammen, die respektvoll auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen und die auch neue Möglichkeiten zur Arbeit im Technologiesektor suchen. Wir sind sehr dankbar über unsere Kooperation mit der Sparkassenfinanzgruppe, die schon immer sehr sozial orientiert und auch gesetzlich verpflichtet ist. Und hier können wir wirklich soziale Arbeit leisten. Wir arbeiten auch viel im Start-up-Umfeld mit Projekten von den Universitäten, von jungen Gründern, weil hier einfach das Mindset meistens super offen ist und super welcoming und hier Hautfarbe einfach eine untergeordnete Rolle spielt. Auch im Innovationsbereich, besonders in Unternehmen, die über eine Stage ABC-Finanzierung in den letzten Jahren skalieren, können wir super gut gemeinsam eine Foundation für das Wachstum bauen, weil wir einfach mit super vielen jungen Leuten mit tollen Ideen vor Ort arbeiten, die auch fast alle schon mal selber gegründet haben und neue Ideen an den Markt gebracht haben, weil einfach der IT-Markt in Kamerun sehr jung ist. Und das bringen wir dann auch ein in die Skalierungsprojekte, und das führt dann genau zu der erfolgreichen Zusammenarbeit bis hin zur Migration, die wir uns immer wünschen. Wir wollen auch, dass Talente vor Ort gefördert werden. Wir wollen aber die jungen Menschen in die Lage versetzen, selbstständig dann auch zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und jeder, der schon mal jung war, weiß, dass es einfach ein wichtiger Part ist, die Welt kennenzulernen, mal was anderes zu sehen und sich zu entwickeln.
Stichwort Förderung. Inwiefern fördert ihr denn die IT-Fachkräfte? Du hast gesagt, es sind alle schon Studierende, also kennen sich aus im Bereich IT. Welche Kompetenzen sind dann wichtig?
Lustigerweise ist das Thema IT und Technik das Thema, was uns am wenigsten Schmerzen bereitet. Junge Menschen, die aus Leidenschaft im globalen Süden Tech studiert haben, ohne eine direkte Berufsperspektive, machen das meistens aus Überzeugung. Allerdings ist Arbeit so viel mehr als nur Tech, und gerade die kulturellen Kompetenzen, die Sprachkompetenzen, die Möglichkeiten, Projekte erfolgreich zu steuern oder auch das Verständnis, was ein erfolgreiches Plattformgeschäft ausmacht und wie man hier innovative Ideen am Markt positionieren und auch skalieren kann, das sind Sachen, die lernt man in den Projekten. Und das Erste, was uns wichtig ist, ist die praktische Erfahrung. Das heißt, wir versuchen vom ersten Tag an gemeinsam Projekte zu ermöglichen. Das sind teilweise Startup-Projekte in Kamerun. Da gibt es Projekte, wo junge Menschen selber die Ideen mitbringen, wie zum Beispiel Ajusa, eine App, mit der wir Kinder finden, die verloren gehen im globalen Süden. Und das war ein Herzensprojekt einer unserer Mitarbeiter. Das gibt die Möglichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln und zu wachsen. Aber wir begleiten das mit E-Learning, mit Live-Sessions, mit Coachings und dann eben auch in der Kundensituation mit der direkten Zusammenarbeit über kulturelle Grenzen hinaus. Denn auch im globalen Süden ist das Thema Storming, Performing, Norming super wichtig. Das lernt man nur, indem man in Teams arbeitet, die größer sind als 2, 3 Leute. Und dafür braucht es die multikulturellen Grenzen, die überwunden werden.
Das heißt, ich höre raus, schon viel Unterstützung, aber auch viel Learning on the Job, würde ich mal zusammenfassen.
Ja, wir wollen die Leidenschaft im Projekt und wir wollen die jungen Leute auch nicht nur bilden, weil das Thema Bildung ist ein typisches Thema in Deutschland, in Europa, im Westen auch, worüber viele Chancen geschaffen werden. Aber die Frage, wie wende ich das an, das bewegt unsere jungen Talente und deswegen stellen wir das auch ins Zentrum unserer Arbeit.
Jetzt haben wir 4 Ansätze von 4 verschiedenen Projekten gehört, die allesamt dem IT-Fachkräftemangel begegnen wollen. Bleibt noch eine Frage offen. Ist jetzt Weiterbildung die Lösung für diesen IT-Fachkräftemangel? Und statt meiner Zusammenfassung lassen wir jetzt unsere Gäste sprechen.
Für den Fachkräftemangel wird es sehr wahrscheinlich keine eine große Lösung geben, sondern man muss genau das tun, ganz viele verschiedene Konzepte und Lösungsansätze zusammenbringen, um dann in Summe den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Für uns ist auch ganz spannend, wenn wir auf unsere Studierendenschaft schauen. Wir haben viele Studierende, die vorher bereits eine andere berufliche Ausbildung und eine berufliche Tätigkeit hatten und die sich umorientieren. Weiterbildung ist inhaltlich sicherlich ein Schlüssel. Aus meiner Sicht ist Weiterbildung aber auch eine Frage von Haltung und Mindset. Und da geht es dann gar nicht so sehr um die Inhalte, was lerne ich in dieser Weiterbildung, sondern wie lerne ich eigentlich lebenslang zu lernen und diese Haltung beizubehalten.
Ich glaube fest daran, dass Quereinstieg und damit Weiterbildung, Re- und Upskilling die Lösung ist für das Fachkräftemangelthema, weil wir es allein schon aufgrund der Demografie in unserem Land nicht schaffen werden, den Bedarf zu decken, ohne Menschen auch nach dem ersten Berufseinstieg auf solche Berufe vorzubereiten.
Es ist der schnellere Weg, ja, vielleicht auch der einzige Weg, diese Engpässe aufzulösen, um entsprechende Ressourcen im IT-Bereich nachzuziehen, ist der einzige Weg, weiterzubilden, weiter zu qualifizieren. Und das ist eine echte Herausforderung, weil natürlich in kaum einem Bereich die Entwicklung so schnell ist und so schnell geht. Ja, und neben der Auflösung dieses Engpasses für Unternehmen, für die Unternehmensperspektive, glaube ich auch, dass es wirklich notwendig ist, dem Einzelnen, den IT-Lern, tatsächlich auch die Wertschätzung und die Perspektiven zu geben, die er braucht und die er sich auch verdient hat. Also die Bedeutung dieser Experten ist so extrem hoch und ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich das, was wir tun in der Weiterbildung, wir Anbieter wie auch die Unternehmen, dem eigentlich gerecht wird, der Bedeutung dieser Zielgruppe.
Tobias Braun von Camsol hat ja einen globalen Blick auf die IT-Branche. Darum haben wir ihn gefragt, wie er die Zukunft des Fachkräftemangels global einschätzt.
Ich glaube nicht, dass es weltweit einen Mangel an Talent gibt. Wir haben unglaublich viele Menschen auf der Welt. Ich glaube, dass wir in Deutschland ein Strukturproblem haben. Und dazu braucht es neue Konzepte. Dafür braucht es Mut, Grenzen zu überwinden. Und dafür braucht es Digitalisierung, also neue Lösungen, die auch Remote Work, die auch die Arbeit über Kontinente ermöglicht.
So, und damit sind wir jetzt am Ende einer sehr langen, aber auch vielfältigen Folge. Und wir beide haben jetzt noch eine Aufgabe, nämlich unsere Checkout-Frage zu beantworten.
Checkout.
Die Frage passt gut zu einer langen Folge. Mit welchem und einem einzigen Wort würdest du diese Folge zusammenfassen?
Weiterbildung.
Und will ich nochmal nachfragen oder nicht?
Ja, du hast doch gesagt, in einem einzigen Wort, ich mache natürlich, was du sagst.
Ja, das stimmt. Da muss ich mich jetzt als Lehrerin ein bisschen korrigieren und da würde ich sofort nachfragen, inwiefern?
So mache ich das auch immer, wenn ich aus Versehen eine geschlossene Frage gestellt habe. Ja, natürlich Weiterbildung. Wir haben die ganze Zeit über verschiedene Weiterbildungsprogramme gesprochen und in den Abschlussstatement kam, denke ich, auch sehr deutlich hervor, dass wir Weiterbildung als eine Lösung aus dem Fachkräftemangel sehen können. Selbstverständlich ist es nicht die einzige, aber deswegen ist heute für mich einfach ein anderes Wort, kam jetzt leider nicht in den Sinn.
Und guck, darum ist für mich das Wort Komplexität, weil wir eben auch gesehen haben, Weiterbildung ist eine der Lösungen, aber das Problem ist sehr komplex und wahrscheinlich wird es nicht die eine einzige Lösung geben.
komplex ist das Lernen sowieso. Deswegen haben wir auch in unserer nächsten Folge ein komplexes Thema für euch vorbereitet. Freut euch in 2 Wochen auf das Thema Slow Learning.
Mit unserem Gast Thomas Tillmann.
Wer die Spannung bis dahin nicht ertragen kann, kann natürlich auch einfach mal in unser Fokusthema hineinlesen. In der aktuellen Ausgabe von Neues Lernen Nummer 6 2023 ist unser Titelthema auch das Slow Learning, in dem wir mit Julia Rüther gesprochen haben und auch Thomas Tillmann mit seinen beiden Kollegen einen Artikel für uns zusammengefasst hat.
Und wer digital auf dem Laufenden bleiben will, kann unsere App nutzen, auf unserem Portal vorbeischauen, einfach neues-lernen.org eingeben oder uns auf LinkedIn besuchen.
Dann macht's gut und bis
zum nächsten Mal.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.